ARD.
Ich glaube, meine Mama hat am Anfang ein bisschen gelitten. Eine Tochter, zwei Söhne und die Tochter geht in Kampfsport. Irgendwann, als es mir dann wirklich gar nicht gut ging, habe ich dann gesagt, so, die denken alle, ich schwebe im siebten Himmel und ist aber gerade voll das Gegenteil. Und dann dachte ich so, nee, ich muss darüber sprechen. Ich wünsche mir irgendwie, dass ich irgendwann mal aufhöre, dass ich selber aufhöre und nicht, dass ich irgendwann gebeten werde, aufzuhören, weil nicht mehr gut genug.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hallo zusammen, mein Name ist Freddy Schierheck und der Geschmack des Bananenbrots liegt mir noch so ein bisschen auf der Zunge, bin ich ehrlich. Und es war sehr, sehr lecker. Ich habe für euch die Judoka Anna-Maria Wagner besucht. Sie ist zweifache Weltmeisterin im Judo. Sie ist doppelte Olympia-Bronze-Gewinnerin. Sie ist deutsche Fahnenträgerin gewesen. Wir haben zusammen über ihre krasse Karriere gesprochen und darüber, warum sie sie dennoch jetzt beenden will. Und als Dank für meine Anreise quer durch Deutschland bis zu ihr in den Süden hat sie mir ein Bananenbrot gebacken. Das war wirklich sehr, sehr gut. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Anna-Maria für ihre mega Gastfreundschaft. Und das gilt natürlich für alle unsere Sportlerinnen, die wir bisher besuchen durften. Und wir freuen uns gerade im Team immer noch mega, denn unser Podcast Sportschau F wurde von der Grimme-Jury für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Bestes Interview nominiert. Die Folge mit der Paralympics-Ikone Maike Hausberger steht da jetzt also zur Wahl. Drückt uns die Daumen. So, und jetzt geht's erstmal zu Anna-Maria Wagner an den Küchentisch. Hallo, liebe Anna-Maria.
Hallo.
Wir haben gerade schon geklärt, ich nenne dich Anna-Maria. Das ist dein Name in den Medien. Aber zu Hause bei Freunden wird es auch Anna genannt.
Genau, also bei Freunden Anna, Familie Anna-Maria.
Familie Anna-Maria, weil damit es strenger klingt, so wie bei mir meine Familie mich immer Friederike nennt, wenn ich irgendwie Mist gebaut habe. Friederike! Zimmer ist nicht aufgeräumt.
Nee, ich glaube, mein Papa hat da voll Wert drauf gelegt, dass wenn wir einen Namen bekommen, dass wir auch so genannt werden. Also der mag Abkürzungen nicht.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, als Eltern, man ist ja stolz wahrscheinlich auf den Namen, den man lange gesucht hat und ausgesucht hat. Und dann will man, dass das Kind auch so heißt.
Ja, die haben auch uns allen drei so Namen gegeben, die man nicht eigentlich abkürzen kann. Gut, bei mir kann man Anna sagen, aber es ist immer noch ein vollwertiger Name.
Ja.
Und meine Brüder heißen Romano und Marco. Ist voll schwer, deinen Spitznamen zu machen.
Ja, eben, aus Romano machst du ja auch nicht Roman. Also das ist ja auch irgendwie, also den einen Vokal, den kann man sich dann auch noch leisten bei der Aussprache.
Ja.
Ich bin bei dir zu Hause in Bad Dürheim. Das bedeutet, dieser Podcast ist insgesamt fast 1000 Kilometer Zugfahrt wert. So, das ist ganz südlich in Baden-Württemberg. Was hat dich hierhin verschlagen?
Die Liebe.
Ah.
Mein Freund ist ja aufgewachsen, der wohnt hier und da habe ich mich dazu entschlossen, dass ich zu ihm ziehen werde. Ja.
Und du hast aber eben schon zu mir gesagt, bis vor ein paar Monaten hätten wir die Podcast-Folge auch in Köln aufnehmen können.
Genau, ich habe Ende 2016 nach Köln gekommen, also ich habe ziemlich lang in Köln gelebt und ja, habe jetzt irgendwie auch nochmal einen Tapetenwechsel gebraucht. Ich habe ja mein letztes Jahr angeläutet und habe irgendwie gemerkt, boah, ich brauche irgendwie nochmal was anderes. Ja, mein Freund und ich hatten auch eine Fernbeziehung. Da war dann irgendwann so, boah, reicht so langsam. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich komme zu dir runter, trainiere dann in Stuttgart, da wo bei mir damals auch alles angefangen hat. Ich bin ja dort auf die Schule gegangen, ins Internat. Und hab's auch bis jetzt keine Sekunde bereut, denn ich habe richtig gemerkt, wie mir der Tapetenwechsel gut getan hat. Das Training, irgendwie ist es ja alte Orte, neue Orte und ja, es macht mir Riesenspaß.
So, du hast gerade schon angeteasert, es ist dein letztes Jahr, was du eingeläutet hast. Und da gucken wir natürlich gleich drauf, was da die Beweggründe sind. Warum du nach so einer mega erfolgreichen Karriere trotzdem sagst, Ende des Jahres mit 29 mache ich einen Karriere-Cut. Jetzt gucken wir aber erstmal von vorne, wie die Karriere gestartet ist. Mein lieber Kollege Conny Kleine ist mal wieder bei uns ins Sportschau-Archiv geklettert und hat einen Steckbrief für dich zusammengestellt. Und da hören wir jetzt mal rein.
Sportschau F. Steckbrief.
Anna-Maria Wagner ist 29, kommt aus Ravensburg und ist Deutschlands erfolgreichste Judo-Sportlerin. Wieso? Naja, 2021 und 2024 wurde sie Judo-Weltmeisterin, hat zweimal Bronze bei den Olympischen Spielen in Tokio geholt und war somit folgerichtig Deutschlands Fahnenträgerin bei Olympia in Paris im letzten Jahr. Dass Anna-Maria Wagner als Judoka einiges Talent mitbringt, war schon früh klar. Erst in der Karate- und Judo-Schule bei ihr ums Eck in Ravensburg, später dann auf dem Sportinternat in Stuttgart. Sehr gerne mag sie kochen, auch gerne mal für für alle, die da sind. Und Routinen. Und das Schreien vor Wettkämpfen. Gar nicht leiden kann sie, Missgunst und fremdbestimmt sein. Besondere Eigenschaft? Die Sportsoldatin hat in ihrer Karriere schon einige psychische Hochs und Tiefs erlebt. Zum Teil sogar zeitlich ziemlich nah beieinander. Doch Anna-Maria hat gelernt, damit proaktiv umzugehen und nahm auch die Öffentlichkeit mit in ihr Seelenleben. Medaillen haben halt eben zwei Seiten. Fun Fact? Anna-Maria visualisiert ihre Kämpfe im Voraus. Wenn ihre Gegnerin also vor ihr auf der Matte steht, hat die Ravensburgerin den Fight schon oft mental durchgespielt und im Zweifelsfall auch schon gewonnen. Na dann, auf geht's und Hichime, Anna-Maria Wagner.
Das letzte Wort heißt Hachime, nicht Hichime. Aber es ist das Kommando, dass die Kämpfe starten. Ne?
Ist japanisch.
Ja, genau.
Und man spricht Hachime aus.
Hachime.
Hachime, nicht ja. Hichime.
Nee.
So, ansonsten aber, alles korrekt?
Ja, nee, stimmt, hab mich wiedergefunden.
Du bist in Ravensburg groß geworden.
Genau.
War damals tatsächlich Judo etwas, was du in deinem Umfeld mitbekommen hast? Oder wie bist du als Kind darauf gekommen, dass du gesagt hast, du willst Judo machen?
Zweite Klasse Judo AG. Da habe ich damals teilgenommen. Und es hat mir irgendwie voll Spaß gemacht. Und dann habe ich mich, ich glaube, es ging sogar ein Jahr damals, habe ich mich im Verein angemeldet. Und dann war ich da drin und ja, war irgendwie Feuer und Flamme. Ja. Also habe irgendwie direkt gemerkt, ich will das machen. Und war auch von Anfang an, würde ich sagen, relativ erfolgreich schon. Was natürlich dann ein super Boost ist als Kind. Und hatten auch irgendwie eine coole Trainingsgruppe, wo es Spaß gemacht hat. Man ist immer zusammen zu kleinen Turnieren gereist, rund um Ravensburg, ja.
Und damals warst du 7, glaube ich,
als ja, genau, 7,
losgegangen
ja.
ist. War auch direkt am Anfang schon gut.
Ja,
also
genau.
Es lief also, auch irgendwie.
Ja, so als Kind, also natürlich lief es nicht immer gut, aber so in den Kinderjahren, ich hatte schon immer den Vorteil, glaube ich, war sehr groß und ich war sehr früh
Wie
sehr
groß. Wie
groß
bist du?
Ich bin 1,82, 1,83.
Ach krass, das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich bin 1,73 und hättest mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, wir sind gleich groß.
Nee, und ich war halt schon relativ früh so groß. Und es war im Judo gar nicht so schlecht, weil meine Gegnerin meistens alle super klein waren. Und dann konnte ich sie so ein bisschen dominieren mit meiner Größe und habe meistens dann auch voll schnell gewonnen. Irgendwann, als es dann ein bisschen schwerer wurde, habe ich gemerkt, boah, ich habe ein richtig konditionelles Problem, weil ich davor immer so schnell gewonnen habe. Dann habe ich auch mal nicht immer gewonnen, aber so wie es halt ist, genau. Ja.
Man hört es bei Basketballerinnen, habe ich es schon gehört, dass sie sagten, sie sind eigentlich ganz froh, den Basketball als Sport für sich als Kind entdeckt zu haben, als sie so groß waren. Weil so groß zu sein, gerade als Kind, ist nicht immer nur cool. War das bei
stimmt.
dir auch so?
Ja, ich fand es auch nicht so cool. Ich habe auch dadurch voll die schlechte Haltung am Anfang immer gehabt, weil man will sich ja mal kleiner machen. Aber da hat das Judo geholfen. Durch das Selbstbewusstsein oder generell dieses Auftreten habe ich eine sehr gute Haltung gewonnen.
Ich habe als Kind tatsächlich auch schon mitbekommen, dass es Judo gibt. Ich habe Judo selbst nie probiert. Ich habe hier im Podcast schon mal erzählt, ich war dafür im Turnverein jahrelang, aber sehr unerfolgreich. Also ich habe noch nicht mal... Also nur ein Rad und sowas habe ich hinbekommen, aber mehr konnte ich auch irgendwie nicht, auf dem Schwebebalken auch ganz schlecht. Aber ich habe als Kind mitbekommen, dass bei mir im Freundeskreis super viele Kinder Judo gemacht haben. Ist das tatsächlich auch immer noch so, dass viele Kinder irgendwie Judo machen? Weil das sieht ja auch irgendwie cool aus. Man kennt es irgendwie aus dem Fernsehen oder auch irgendwie aus Anime-Serien oder so.
Ja, also ich egal mit wem ich spreche, gibt es ganz viele, die sagen, ach ja, habe ich auch mal gemacht, aber habe dann aufgehört. Das ist dann immer natürlich ein bisschen schade zu hören, aber es gibt wirklich viele. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, früher war es ganz oft so, dass die Ärzte die Kinder zum Judo geschickt haben.
Warum?
Als Auslastung.
Ach so. Lass es immer ein bisschen sich kaputt trainieren.
Ja, genau. Und irgendwie vermittelt Judo ja auch gewisse Werte. Also natürlich ist es ein Kampfsport und man kämpft und man rauft sich. Aber man hat ja trotzdem eine gewisse Disziplin dabei. Man grüßt an in einer Linie, man grüßt ab, man gibt sich die Hand, nachdem man gekämpft hat. Also es bringt ja ganz viel auch mit sich. Und ich glaube, nach wie vor gibt es schon noch sehr viele Kinder, die auf jeden Fall ins Judo gehen. Aber es gibt auch viele, die dann irgendwann aufhören, weil sie sagen, ah nee, ist nicht mein Sport.
Was natürlich schade ist, weil wenn man es weitermacht und dann noch Talent dazu bringt, dann kann man es so weit bringen wie du. Einfach mal zweifache Weltmeisterin werden, zweifache Medaillengewinnerin bei Olympischen Spielen. Also Leute, ich sag, wie es ist, haltet vielleicht noch ein bisschen länger durch.
Ja.
Wie war es denn mit deinen Eltern damals? Waren die so, dass wenn du auch nur manchmal gedacht hast, so, oh, vielleicht höre ich doch auf mit Judo, dass sie dich da so ein bisschen auch hingepusht haben? Oder wie waren die in Sachen Support?
Also meine Mama und Papa waren komplett unterschiedlich. Ich glaube, meine Mama hat am Anfang ein bisschen gelitten, weil wir sind 3 Kinder. Eine Tochter, 2 Söhne und die Tochter geht in Kampfsport.
Und sie dachte, du machst so klischeemäßig Ballett oder sowas.
Ja, ich habe mal Ballett gemacht.
Ach, hast du?
Ja, wilde Zeit. Also ich habe immer getanzt. Ich habe Ballett getanzt und Hip-Hop. Aufgrund von meiner Größe war ich immer in der letzten Reihe, war auch besser so.
Aber gibt es irgendwas aus dem Ballett, was ja wirklich ein sehr filigraner Sport ist, was du mitnehmen konntest in den Eurosport? Aber gibt es irgendwas, was du da gelernt hast? Weil Ballett ist ja wirklich so krass disziplinmäßig.
Ja, voll. Aber ich habe, also es war wirklich in ganz, ganz jungen Jahren und ich habe dann eigentlich auch alles aufgehört fürs Judo. Also für mich war dann schon klar, ich habe dann das Tanzen aufgehört. Ich habe auch Fagott noch gespielt, auch verrückte Story.
Oh mein Gott, ich habe auch Fagott gespielt.
Ja, irgendwie, das war so typisch Anna-Maria. Ich wollte eigentlich ein Instrument spielen. Meine Mama geht mit mir hin und ich dachte, wollte immer Klavier spielen. Dann sehe ich Fagott, denke so, boah, das ist ein cooles Instrument, spielt niemand, also spiel's ich. Und dann habe ich es gemacht, aber ja.
Wie lange hast du Fagott gespielt?
Boah, wahrscheinlich schon so 3-4 Jahre.
Ja, länger
aber
als ich.
Aber ich kann nichts mehr.
Ich konnte auch gar nichts.
Also meins war es auch nicht. Ich habe da natürlich nie geübt und dann fliegt man auf, wenn man die Mundspannung nicht halten kann, wenn man nicht übt. Also konnte ich auch nicht verstecken, dass ich nicht geübt habe.
Ja.
Nee.
Gut, okay, also und deswegen haben wir beide noch keinen Grammy mit dem Fagott gewonnen. Yeah. Deswegen
also zurück zur Antwort. ich muss sagen, ich bin meinen Eltern total dankbar, wie die mich im Sport unterstützt haben, weil sie haben mich nie zu irgendwas gedrängt, aber ich wusste immer, sie sind da für mich. Mein Papa war immer eher der so, ja komm, zeig's denen und gib alles und ist auch mit mir immer zu den Turnieren gefahren. Meine Mama war dann immer so, oh, tut denen auch nicht weh und du musst das nicht für uns machen, wenn du nicht mehr möchtest, dann kannst du auch aufhören. Also die war immer eher die, die zurückgehalten hat, mein Papa ein bisschen mehr, der supportet hat. Aber ich würde sagen, zusammen war das irgendwie ein tolles Gleichgewicht. Und also da bin ich denen sehr dankbar, weil es gibt ja wirklich verschiedene Stories von Eltern-Support und ich habe ihn als sehr angenehm und sehr schön erlebt.
Hast du dich denn tatsächlich auch mal irgendwann so richtig verletzt schon, so als Kind oder Jugendliche?
Ich habe mir einmal den kleinen Finger gebrochen, aber das war in der Schule. Und
also gar nicht beim Judo?
Nee, und dann war ich aber raus und dann, als ich wieder da war, habe ich mich voll unwohl gefühlt, weil ich ein paar Wörter vergessen habe, ein paar Techniken und dann dachte ich so, oh, ich höre auf, ich will doch nicht mehr. Aber es war nur ganz kurz und dann war auch wieder alles da und dann habe ich auch weitergemacht. Das ist so das Einzige, woran ich mich erinnern kann, aber ansonsten.
Aber ich merke schon, bei dir ist es auch so, es macht dir Spaß, weil du halt auch gut bist.
Und ja, wenn, voll. Wenn's für mich ist Erfolg läuft, echt wichtig. Also sage ich auch ehrlich, ich trainiere gerne, ich gebe alles und 150%, aber dafür will ich auch ein Ergebnis. Mhm. Und wenn das Ergebnis nicht da ist, dann will ich es auch. Also dann überlege ich, ob es sich lohnt, so viel Energie reinzustecken, wenn nichts rauskommt. Also das ist mir schon irgendwie wichtig, weil ich sage, ich reiße mir nicht umsonst den Arsch auf jeden Tag, wenn dann irgendwie kein Ergebnis rauskommt. Also Niederlagen gehören dazu. Um Gottes Willen, so soll es jetzt gar nicht rüberkommen. Ich habe ja noch nie nach einer Niederlage den Kopf in den Sand gesteckt. Ich glaube, aus denen lernt man auch sehr viel. Aber wenn jetzt wirklich eine lange Durststrecke gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich schon hinterfragt.
Ja. Wir machen jetzt mal unsere schöne Rubrik, die Taschenkontrolle, wo wir ja immer in die Taschen unserer Gesprächspartnerin reinschauen. Du hast schon zu mir gesagt, eine richtige Tasche, feste Tasche hast du nicht, aber du hast hier ein kleines Häufchen gebildet auf dem Küchentisch.
Ja.
Und dann gucken wir jetzt mal dieses Häufchen, was du da gemacht hast, einmal durch. Wir sehen schon ganz oben erstmal den schwarzen Gurt. Das ist ja das Ziel von allen, die Judo machen. Ne? Also wie lange hast du gebraucht, um den schwarzen Gurt zu bekommen?
Ich habe den mit 18 Jahren gemacht. Ich glaube, man kann den auch mit 18 Jahren erst machen. Und ich habe den ziemlich fix gemacht. Hatte da eine Einzelstunde mit einem Trainer nach offiziellem Training immer, dass wir das durchgepowert haben. Ich glaube, 2 Monate oder so habe ich den gemacht, ja.
Ich weiß noch, die Jungs bei uns in der Grundschule, als sie angefangen haben, die hatten erst einen weißen Gurt.
Mhm.
Und dann, glaube ich, weiß-gelb.
Genau. Ja, ja.
Und dann irgendwann vollgelb und dann geht's so Farbe für Farbe durch.
Genau, und dann kommt quasi der erste Dan, das ist quasi der Schwarzgurt. Und ich habe mittlerweile den 5. Dan. Also habe die aber ehrlicherweise nicht selber gemacht, sondern habe die verliehen bekommen. Aufgrund von Erfolgen kann man dann quasi einen Dan auch verleihen.
Das ist dann so ein bisschen wie bei Ihren Doktortiteln.
Ja, wahrscheinlich so in der Art, genau. Ja, also schon echt mega cool.
Und wer hat die dir dann verliehen?
Unterschiedlich. Entweder der Württembergische Judoverband, weil ich ja immer noch im KJC Ravensburg, also ich bin immer noch meinem Verein treu geblieben, oder der Deutsche Judobund dann. Die, manchmal haben die sich auch so ein bisschen abgestimmt, wer welchen jetzt macht.
Und dein alter Verein ist wahrscheinlich stolz, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch immer noch schön. Ich sage immer, da ist so ein Stück Heimat, was immer noch bei mir ist. Und ja, für mich gab es nie einen Grund, einen Verein zu wechseln. Und ich fand es irgendwie immer schön, quasi den Wurzeln treu zu bleiben.
Was haben wir noch alles auf deinem Berg? Ich sehe hier Tape, weißes
genau,
Tape. Das Tape ist mir auch schon aufgefallen bei dir bei Kämpfen, zum Beispiel bei Paris, Olympische Spiele, dass du da die Finger getaped hast.
Ja. Ja, also im Judo machen wir ja viel Griffkampf. Das heißt, wir versuchen ja unseren bestmöglichsten Griff zu erlangen, damit wir damit werfen können oder den Gegner bestmöglich in eine Richtung drücken können. Und dabei gehen auch mal die Finger kaputt. Also wie du siehst, habe ich keine schönen Finger mehr.
Du hast super schöne Finger und dazu noch goldene Ringe an jedem zweiten. Schlange,
aber ich habe quasi überall kaputte Kapseln. Das sind da, wo es halt ein bisschen dicker ist. Und um die zu schützen oder wenn es dann halt auch mal akut ist, tapet man sich halt die Finger und tütet die Kapseln einmal ein bisschen ein. Und ja, und das mache ich eigentlich beim Wettkampf immer so ein bisschen routinemäßig auch. Mhm. Manchmal, weil ich eine akute Kapsel habe oder aber auch als Prophylaxe, dass halt im Wettkampf nichts ist, sondern ich da einfach nochmal ein bisschen Unterstützung habe. Und ja, deshalb sehr wichtig.
Dann sehen wir hier natürlich
den Judo-Anzug.
Schön weiß, aber auch mit Rot. Rot steht da Germany drauf. Und natürlich dein Name, Wagner.
Genau. Und zwar bedeutet Rot, dass man die amtierende Weltmeisterin ist. Das ist eigentlich ein ganz cooles Kennzeichen, wenn man zu Wettkämpfen fährt. Also normalerweise ist Rückenschild weiß-blau. Und genau, die Weltmeister dürfen Rot tragen, die Olympiasieger Gold. Da hat man ein goldenes Rückenschild dann. Ist auch toll, vor allem trägt man es für 4 Jahre. Ist halt auch nochmal krass.
Ja. Jetzt gucken wir erstmal nochmal auf den letzten Weltmeisterschaftstitel. Der war 2024. Du hast aber auch schon 2021 einen Weltmeisterschaftstitel geholt. Wie war das da, als du eben das erste Mal Weltmeisterin geworden bist?
Es war total surreal, weil das eigentlich gar nicht mein Ziel war. Das hört sich jetzt ganz komisch an, aber
ja, irgendwie schon.
Das war, die Weltmeisterschaft war 6 Wochen vor den Olympischen Spielen und wir hatten damals auch einen sehr langen Qualifikationszeitraum
für die Olympischen Spiele.
Und der ging bis zur WM. Das heißt, die WM war das letzte Turnier und danach wusste man, wer fährt. Und ich war eigentlich von den Punkten relativ weit vorne, aber es war trotzdem noch alles offen. Und dann war für mich das Ziel, ich wollte dem Titel Weltmeisterschaft gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, sondern ich habe gesagt, das ist jetzt noch ein letztes Turnier vor den Spielen und dann hole ich mir mein Ticket. So. Und ich habe es einfach so ein bisschen als Test gesehen. Mhm. Nochmal einmal, mein Ziel war dann, glaube ich, auch gar nicht so eine Medaille, sondern ich möchte gute Kämpfe machen, ich möchte nochmal inhaltlich gut kämpfen. Also so komplett andere Ziele, wie man normalerweise hat. Und dann hatte ich da irgendwie einen richtigen Lauf. Ich habe da einen Kampf nach dem anderen gekämpft. Habe damals auch zum allerersten Mal bei den Frauen, glaube ich, Japan geschlagen. Japan ist ja so die härtesten Gegner.
Ja, weil Judo kommt schließlich aus Japan.
Ja, und das war dann schon so, krass. Wow, jetzt bist du im Finale. Und dann bin ich im Finale gegen die damals amtierende Weltmeisterin angetreten. Und der ging dann auch über die Zeit, also im Judo kämpft man 4 Minuten. Und alles danach nennt man Golden Score. Das heißt, die erste Wertung zählte. Und dann habe ich es geschafft, die zu werfen. Und dann lag die da auf dem Boden und ich so, wow. Krass, und dann bin ich runtergekommen, mein Trainer so, Anna, du bist Weltmeisterin. Und ich kann es irgendwie gar nicht fassen in dem Moment und es war irgendwie völlige Reizüberflutung, weil es war irgendwie nicht geplant und dann war es irgendwie doch da und ja, und dann hatte ich natürlich auch mit dem Titel mein Ticket für die Olympischen Spiele.
Gut, das war dann aber in dem Moment wahrscheinlich eher zweitrangig, sondern erstmal so, oh mein Gott, Weltmeisterin geworden.
Also da war es dann wirklich Weltmeisterin.
Wahnsinn. Und wie habt ihr das dann gefeiert an dem Abend?
gar nicht so groß, weil es ging ja dann ziemlich rasch weiter. Ich weiß noch, dass wir abends irgendwie zusammengesessen sind auf ein Getränk, aber dann sind wir nach Hause, dann hatte ich eine Woche Urlaub und dann ging es volle direkt los, Olympia vorzubereiten. Also ich hatte irgendwie gar nicht Zeit, das, glaube ich, richtig zu genießen.
Aber zu Hause haben sie dich doch bestimmt irgendwie mit einem Banner oder sowas empfangen oder mit einem schönen Bananenkuchen,
ja,
oder so.
Ja, es gab, ich bin sofort in Urlaub und als ich vom Urlaub zurückgekommen bin, war es ganz schön, da haben meine Mädels und Freunde in Köln haben eine kleine Gartenparty für mich gemacht. Oh. Haben so einen Kuchen gebacken mit einem roten Rückenschild, war ganz witzig.
Ja.
Und nee, das war dann total schön. Aber wie gesagt, es war irgendwie keine Zeit so richtig da, weil man wollte ja sich sofort für die Spiele vorbereiten.
Tokio stand an und du hast direkt 2 Medaillen gewonnen, 2-mal Bronze. Da grinst du jetzt gerade auch sehr. War das aber schon was, womit du dann gerechnet hast? Der Weltmeisterschaftstitel war dann ja wirklich, war eine Überraschung.
Mm.
Aber die Bronzemedaillen, war das eher was, wo du gesagt hast, so, das will ich jetzt aber auch wirklich. So, das
ich bin eigentlich so mit dem Ziel Gold angereist, weil ich gesagt habe, boah, als amtierende Weltmeisterin.
Dann jetzt richtig.
Und bei mir lief es dann auch, die Turniere vor der WM liefen schon saugut. Ich habe da meine erste Grand Slam Goldmedaille gewonnen, 2 sogar dann. Also ich habe dann wirklich so die paar Monate davor, würde ich sagen, so Next Level erreicht.
Okay.
Und deshalb war so, okay, ich will da Gold, ich reiß da an. Und es lief auch so gut, habe da dann aber im Halbfinale gegen Japan verloren und war dann echt ganz kurz traurig, aber habe mir den Mund abgewischt und habe gesagt, boah, du gehst jetzt hier nicht ohne die Medaille nach Hause, das kann nicht sein. Und habe mir dann nochmal irgendwie komplett gesammelt und ja, konnte mir dann die Bronzemedaille erkämpfen.
Sogar 2 Bronzemedaillen.
Genau, dann im Team nochmal. Es war ja Premiere, Mixteam, Männer und Frauen in einer Mannschaft bei den Spielen. Ja, und das war dann irgendwie auch echt ein ultra krasser Tag. Ich habe am Anfang gar nicht mitgekämpft, weil ich hatte mich beim Einzel verletzt tatsächlich. War gar nicht sicher, ob ich überhaupt kämpfen kann. Aber das Team hat mich so gepackt, weil die so eine tolle Leistung dahingelegt haben. Ich habe gesagt, Jungs, Mädels, wenn ihr mich braucht, einen Kampf kann ich machen. Und dann standen die um Bronze und da war es dann eben so weit, okay, Anna, wir brauchen dich. Und ich so, okay, ich mach's. Und dann bin ich auf die Matte und habe den Kampf gemacht, habe ihn auch gewonnen, was echt mega war. Und da haben wir dann im Team die Bronzemedaille erkämpft. Das war dann irgendwie auch nochmal was ganz anderes. Ich finde, im Team nochmal eine Medaille zu gewinnen, ist auch was wahnsinnig Tolles, weil sich irgendwie ganz viele freuen können. Gerade auch die, wo es im Einzel nicht so gut lief, war dann so, jetzt kann jeder mit einer Medaille nach Hause. Also es war dann schon schön.
Wie ist es denn im Judo eigentlich in Sachen Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Männern und Frauen?
Sehr gut.
Ja?
Ja, also bei uns gab es schon immer die gleichen Gelder. Also international gibt es ja bei uns Preisgelder, bei Grand Prix, Grand Slam, WM und ist immer exakt dasselbe bei Männern und Frauen. Und ja, bei uns wird eigentlich nicht groß unterschieden. Also finde ich sehr schön und ja, sind wir wahrscheinlich eine von wenigen.
Seid ja tatsächlich eine von wenigen Sportarten. Gleichzeitig schließe ich da wieder der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs, wo wir darüber gesprochen haben, dass Judo eben eine sehr respektvolle Sportart ist. Und ich finde, auch das ist ja eine Form des Respekts, wenn man eben sagt, okay, von vornherein für alle die gleichen Bedingungen.
Ja, voll. Also ich finde, ja, die machen auch sehr viel auf Social Media. Wir haben einen super Livestream. Also Judo an sich, so der internationale Judo-Verband, ist echt super mittlerweile aufgestellt. Liegt auch daran, dass in vielen Ländern es halt auch eine Hauptsportart ist. Nicht in Deutschland, aber wir profitieren dann trotzdem davon. Und auch da machen die super Beiträge mit Frauen und Männern und alles. Also es ist wirklich, die unterscheiden da nicht.
Wenn wir mal auf das Ende vom Jahr 2021 gucken, muss man sagen, da ging es bei dir nach einem großen Hoch dann ins Tief. Da bist du reingeschlittert, hast danach ja auch sehr offen drüber gesprochen. Postolympische Depression ist das Stichwort, was wir auch nicht zum ersten Mal hier im Podcast hören. Wie hat sich das bei dir damals geäußert?
Ich würde sagen, es war ein bisschen ein schleichender Prozess, als dann so der Trubel von den Medaillen und die Einladungen und die Feiern so ein bisschen nachgelassen haben, habe ich irgendwie so gemerkt, dass ich irgendwie nicht so glücklich gerade bin und nicht so viel Freude habe und mich eher so ein bisschen zurückgezogen habe. So kam das dann quasi.
Und hat dein Umfeld das auch mitbekommen? Also hat man das dir angemerkt oder?
Ich würde sagen, die engsten Mädels haben schon ein bisschen mitbekommen, dass ich irgendwie nicht Ja, ich bin sonst irgendwie voll der gesellige Mensch, irgendwie auch immer witzig drauf, irgendein Spruch und ach, also fall schon so in Anführungszeichen ein bisschen auf. Und dann habe ich mich aber eher so ein bisschen zurückgezogen oder war eher ruhiger, das ist denen schon ein bisschen aufgefallen. Aber ansonsten habe ich es eigentlich am Anfang gar nicht so groß mit Leuten drüber gesprochen. Also es war dann wirklich nur mein Sportpsychologe und ja, ein ganz, ganz kleines, enges Umfeld. Und erst später habe ich dann darüber gesprochen.
Damals war es ja ein Thema, was noch nicht, auch im Medial noch nicht so groß besprochen worden ist. Und da denkt man sich wahrscheinlich auch erstmal, können die das überhaupt verstehen, was in mir vorgeht? Weil die denken wahrscheinlich, ich habe das Jahr meines Lebens, was ich ja auf eine gewisse Art und Weise hattest du ja auch das Jahr deines Lebens, dass man das dann gar nicht von außen nachvollziehen kann. Wahrscheinlich, warum es ja trotzdem dann auf einmal nicht mehr gut geht.
Ich hatte auch eine Freundin, für die war es gar nicht greifbar. Die hat mir das auch ehrlich gesagt, so Anna, ich verstehe das gerade nicht. Du hast irgendwie alles erreicht, wovon andere träumen in einem Jahr. Das hat sie mir auch ehrlich gesagt und wir sind auch immer noch Freundinnen. Also es war für mich völlig fein. Ich war froh, dass sie so ehrlich auch war. Ansonsten hat es mir halt einfach geholfen, mit dem kleinen Kreis zu sprechen. Und irgendwann, als es mir dann wirklich gar nicht gut ging, habe ich dann gesagt, so, es kann doch nicht sein, die Leute, die sehen gerade gar nichts von mir, beziehungsweise die denken alle, ich schwebe im siebten Himmel und ist aber gerade voll das Gegenteil. Und dann dachte ich so, nee, ich muss darüber sprechen. Und es war dann so ein bisschen der Auslöser auch, weil ich es irgendwie total krass fand, wie eigentlich wirklich, wie es mir gerade ging und was Leute von mir gedacht haben. Und das einfach total verschoben war.
Hast du das Gefühl gehabt, das hat dir dann auch geholfen, darüber zu sprechen, auch so öffentlich darüber zu sprechen?
Ich würde nicht sagen geholfen, aber ich habe ja super schönes Feedback irgendwie bekommen. Ich würde sagen, das war irgendwie so ein bisschen balsam für die Seele und ja, es hat mir so ein bisschen so geholfen, den nächsten Step quasi zu machen und danach war es dann auch so, okay, ich will wieder zurück auf die Matte und ich gehe jetzt diesen Weg irgendwie, auch wenn es ja hart ist und also es war irgendwie ein schönes Gefühl dahingehend, was ich für Feedback bekommen habe.
Und nimm uns mal nochmal mit auf den Weg dann eben. Was hat dir denn wirklich rausgeholfen aus dieser postolympischen Depression? Also dein Sportpsychologe ja mit Sicherheit?
Ja, der auf jeden Fall. Und dann war es irgendwie Routine, also irgendwie wieder eine Routine zu entwickeln, feste Termine zu haben. Also ich habe davor auch manchmal nur in den Tag reingelebt und das ist einfach das Schlimmste. Das darf man eigentlich gar nicht machen. Und dann war es so, okay, ich will wieder zurück auf die Matte, also gehe ich ins Training. Und dann hatte ich ja da schon mal fixe Termine am Tag und ich kann mich noch daran erinnern, das war am Anfang, ich hatte gar keine Lust, hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ich fand es voll schlimm. Aber ich habe mich irgendwie durchgequält und gesagt, irgendwann hast du wieder Spaß dran. Mhm. Und so war es dann auch. Also diese fixen Termine haben mir gut getan. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann so, kannst ja noch Judo, bist ganz gut drin. Und
ganz gut drin.
Ja, und so ist es dann so ein bisschen Stück für Stück zurückgekommen. Und dann waren so die guten Tage mehr, die schlechten Tage weniger. Irgendwann war es dann irgendwie, dass es mal nur so ein paar Stunden mir nicht gut ging. Aber dann war auch wieder alles gut. Und so ist es dann quasi einfach Stück für Stück raus.
Und ein neues Ziel hat sich aufgetan, die Olympischen Spiele in Paris.
Genau, da war für mich irgendwie so klar, okay, du brauchst ein neues Ziel. Und da habe ich gesagt, boah, da ist noch eine Rechnung offen mit der Goldmedaille. Du willst da noch einmal hin, ja.
Auf deinem Weg dahin zu den Olympischen Spielen nach Paris und auch auf deinem Weg des Kämpfens, Vorankämpfens, hat dich ja eine Fotografin begleitet aus Köln. Mhm. Die Lorraine Hofmann.
Genau.
Ihr habt ja auch mittlerweile ein Bildband rausgebracht über deinen Weg nach Paris. Und sie hat mir hier eine kleine Nachricht für dich hinterlassen.
Oh.
Ich habe ja immer Audiobeweise dabei für die Karrieren meiner Gesprächspartnerin. Und da hören wir jetzt mal rein.
Audiobeweis.
Hallo Anna. Freddy hat mich gefragt, ob ich einen unvergesslichen Moment von uns beiden teilen möchte. Und da gibt es natürlich viele tolle, weil wir in den letzten 2 Jahren viele Höhen und Tiefen erlebt haben und viele tolle Erfolge und schöne Momente. Aber ein Moment, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, war der, als wir zusammenstanden beim Paris Grand Slam 24, nachdem du dort die Goldmedaille gewonnen hast und wir auf dein Interview gewartet haben. Und ich habe dich gefragt, wie es dir geht und wie du dich fühlst nach dem Tag. Und du hast gesagt, du bist zufrieden und freust dich über deine Medaille, über die Goldmedaille. Aber du hättest den Kampf im Finale gerne durch einen Wurf gewonnen und nicht durch Shidos. Und der Moment ist mir deshalb so in Erinnerung geblieben, weil ich finde, der illustriert eine deiner tollsten Eigenschaften, nämlich, dass du immer schaust, wie du aus allem das Maximale rausholen kannst, wo noch Potenziale liegen und wie du die ausschöpfen kannst. Und ich finde, das hat auf jeden Fall auch unsere Zusammenarbeit die letzten 2 Jahre ausgezeichnet, weshalb mir der Moment auf jeden Fall sehr in Erinnerung geblieben ist.
Ja, crazy. Also hätte ich gar, also erst hätte ich mit Lore nicht gehalten. Und dann auch nicht, dass sie den Moment nimmt. Also ich erinnere mich noch daran, wie ich es ihr gesagt habe, aber krass, dass es bei ihr dann irgendwie so prägend im Kopf war.
Dieser Moment damals, wofür spricht das? Spricht das eben für deinen Ehrgeiz, den du hast, dass du sagst, okay, du willst jetzt irgendwie das perfekte Ergebnis haben? Oder auch zeigt das auch, wie selbstkritisch du bist? Wir hören ja oft von unseren Gesprächspartnerinnen, dass sie selbst ihre größten Kritikerinnen sind. Nicht die Trainer, nicht die Zuschauer, sondern sie selbst. Was ist es bei dir?
Ich würde sagen, eine Mischung aus beiden. Ich habe irgendwie selber natürlich einen sehr großen Anspruch an mich und ich bin schon selber sehr oft kritisch, aber ich würde auch sagen, dass es ja auf eine gewisse Art und Weise dazu antreibt, noch besser zu sein. Also ich würde das gar nicht unbedingt als negativ sehen. Klar, manchmal sind dann so die Trainer so, Anna, ich habe dich gerade gesehen, das gibt gar nichts zu meckern. Die holen mich da mal runter, aber es ist auch dann schön von denen, das irgendwie so zu hören. So, aber ich würde sagen, das hat mir schon irgendwie die letzten Jahre geholfen, einfach alles, wenn man es ein bisschen kritisch sieht, zu sagen, boah, wo kann ich noch was rausholen? Oh, da könnte ich noch ein bisschen besser sein und das könnte ich noch ein bisschen besser machen. Und ich glaube, im Endeffekt, gerade wenn man an der Spitze ist, mit so vielen super großen Leuten, macht es dann vielleicht auch aus, diese 1-2% an sich zu arbeiten, an kleinen Stellschrauben zu arbeiten, die dann dafür sorgen, dass man dann vielleicht bei so engen Kämpfen dann doch den Kampf für sich gewinnt.
Nimm uns mal gerne mit ins tatsächlich grifftechnische Detail. Was ist so ein Griff, an dem du lange gearbeitet hast und den du jetzt perfektioniert hast?
Boah, so ein Griff ist tatsächlich schwierig jetzt zu sagen. Ich würde sagen, ich bin generell ein Griffkampfmonster, würde ich sagen. Also ich habe sehr lange an dem Griffkampf selber gearbeitet. Das Ding ist, es ist ja sehr kräftezehrend, der Griffkampf. Und man hat ganz oft dann auch schon mal, wir sagen dann so blaue, übersäuerte Unterarme, die werden dann halt so fest, dass es dann manchmal, dass man richtigen Kraftverlust hat. Und ich habe irgendwann für mich gemerkt, so mein Judo lebt irgendwie vom Ziehen. Ich bin groß, ich bin lang, ich will die Leute zu mir ranziehen. Mhm. Also habe ich mich nur noch auf den Zug spezialisiert. Also ich habe mit meinem Athletiktrainer nur noch Zugsachen viel trainiert und dann eben auch irgendwie so an mir gearbeitet. Ich habe immer gesagt, ich will wenn ich auf die Matte gehe und die Gegnerin spüre, quasi anfasse, will ich das Gefühl haben, ich bin stärker wie sie.
So, und das alles seht ihr eben. Also diese genauen Griffe auch wieder in dem Bildband, wo ihr ja über 300 Seiten voll mit Bildern, die Lorraine Hoffmann gemacht hat, eben von deinem Weg hin zu Paris und dann natürlich eben auch in Paris. Und ich habe gehört, einen Teil der Einnahmen vom Bildband werdet ihr spenden.
Genau, 10 € pro Buch werden gespendet in einen Topf, wo sich junge Nachwuchsathleten und Athletinnen bewerben können für sportpsychologische Betreuung. Also ja, ist irgendwie eine runde Sache, passt zu mir, war mir irgendwie wichtig, dass ich in dem Bereich dann auch was mache und ja, und die können da dran mit dem arbeiten, wenn sie ein Problem haben, aber ich sehe die Sportpsychologie auch einfach als ganz großes Potenzial. Also mir hat sie geholfen in schlechten Zeiten, aber auch in guten Zeiten habe ich gemerkt, wie ich krass Prozente rausgeholt habe durch die Sportpsychologie und einfach meinen Kopf, dass man den so krass programmieren kann, wurde ja auch am Anfang gesagt, ich visualisiere viel und das sind alles so Werkzeuge, so Tools, die ich über die Jahre gelernt habe, wo ich finde, also ohne die ist gar nicht mehr wegzudenken.
So, wir gucken jetzt nach Paris, wo du eben dann ja drauf hingearbeitet hast, jahrelang. Und da habe ich auch wieder eine kleine Frage mitgebracht. Wir haben ja hier auch immer die Tradition im Podcast, dass unsere vorherige Gesprächspartnerin für die nächste eine Frage mitgibt. In diesem Fall war ich in der letzten Folge bei Eintracht Frankfurt zu Gast, bei den Frauen, bei Pia-Sophie Wolter. Die ist eben Profifußballerin. Und die hat mir diese Frage für euch mitgegeben.
Sportschau F.
Die Frage an dich.
Ja, dadurch, dass ich auch bei Olympia zumindest so als Ersatzathletin dabei war, ist natürlich meine Frage, wie es war, als der Anruf kam, dass sie eben Fahnenträgerin auch ist und ja, ob sie auch da sehr nervös vorm Handy saß und wie sich das abgespielt hat, wie sie dann erfahren hat, dass sie Fahnenträgerin ist, ob man das auch übt oder ob man dann einfach auf dem Boot steht und die Fahne in die Hand gedrückt bekommt.
Ja, danke für die Frage. Das war irgendwie ein unglaublich krasser Moment, als der Anruf gekommen ist. Unser Trainer hat da irgendwie eine Teambesprechung, also unser Trainer wusste es und der hat da eine Teambesprechung eingerufen und wir wussten alle nicht so, hä, was will der jetzt? Also es gab irgendwie gar nichts zu reden. Und dann hat er so irgendwie so richtig unnützes Zeug geredet, aber eigentlich hat er nur auf den Anruf gewartet. Und dann hat mein Handy geklingelt und der dann so, Anna, du darfst rangehen, ist okay, weil eigentlich darf man während der Teambesprechung telefonieren. Dann bin ich rangegangen und dann haben die mir das gesagt und ich konnte gar nichts sagen. Ich habe nur geheult wie ein Schlosshund. Und ja, ich war irgendwie sprachlos. Also ich habe damit einfach nicht gerechnet. Es war schon irgendwie so krass, dass ich zur Wahl überhaupt stand. Und dann dachte ich so, boah, gegen Fußball und Reiten wird wahrscheinlich echt schwer. Und ja, deshalb war es irgendwie wirklich unerwartet und total schön.
Ja, man konnte eben abstimmen so und du wurdest gewählt.
Ja, und ich habe im Nachhinein erfahren, wieso ich gewonnen habe. Also ich habe aufgrund von den Athletenstimmen gewonnen. Also es war ja so 50-50, 50% Allgemeinheit, 50% Athleten und Athletinnen. Und wäre es nur die Allgemeinheit gewesen, muss sagen, hätte ich gegen Fußball verloren, muss man ganz klar sagen.
Wer stand
sagen.
Für Fußball?
Pop.
Ach so, Alex Pop.
Ja, genau. Und aber ich hatte so deutlich mehr Athletenstimmen, dass ich dadurch das Ruder umreißen konnte. Und als ich es gehört hat, hat mich das irgendwie noch mehr berührt, weil es aus den eigenen Reihen ist wie so ein Ritterschlag, den man da bekommt.
Dass ihr das alle gönnen.
Ja, und ja, fand ich irgendwie, ja, irgendwie dann auch schön, das so zu erfahren. Und ja, als es dann der Tag war, wir kriegen da eine ganz kleine Einführung, aber nur, dass es irgendwie ab einem gewissen Abschnitt wichtig ist, dass wir in der Ecke stehen, weil da die Kameras sind. Aber ansonsten haben sie gesagt, wichtig ist natürlich immer, dass wir die in der Hand haben, aber wir haben uns dann abgewechselt, mal hat Dennis die getragen, dann habe ich die getragen, dann haben wir sie zusammengetragen. Ach, also das haben wir dann so wie es uns gepasst hat, gemacht.
Genau, du warst eben zusammen unterwegs da mit Dennis Schröder, der Basketball-Legende, jetzt schon deutsche Basketball-Legende, nach Dirk Nowitzki wahrscheinlich der größte Basketballer, den Deutschland je hatte. So, und ihr habt euch dann abgewechselt. Ist sie auch schwer eigentlich, die Fahne? Die ist ja groß.
Ja, war okay. Also es war wirklich okay. Wir sind ja Sportler, haben ein bisschen Kraft in den Armen. Da hat sich die Griffkraft gelohnt.
Nur dafür. Ja, und dann das Gefühl, wenn man dann da reinläuft und die ganze Welt guckt zu.
Ich würde sagen, ich glaube, es war tatsächlich auch ein bisschen ein anderer Moment, wie wenn man einlaufen würde.
Du meinst, dass ihr auf dem Boot vorbeigefahren seid, das war dann...
War anders schön. Also wir haben am Anfang gewartet und dann ging es los. Und wovon ich tatsächlich wirklich beeindruckt war, wie viele Leute da am Rand standen. Man ist ja ewig gefahren und während der ganzen Fahrt waren Leute am Rand. Und das war wirklich, fand ich total beeindruckend, also diese Menschenmengen. Und das ist natürlich was besonders schön ist, dass es nicht in einem Stadion ist, dass es jeder da irgendwie teilnehmen kann, in Anführungszeichen. Und ja, also das hat mich wirklich beeindruckt, wie viele Menschen da waren.
Das war die Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris. Dann ging es für euch sportlich weiter und bei diesen Spielen hat es leider nicht gereicht für eine Medaille. Ich habe wie viele, viele andere auch aus Deutschland und wahrscheinlich aus der ganzen Welt mitgefiebert mit dir. Ich hätte es dir sowas von gegönnt. Man hatte auch im Fernsehen gesehen, wie du kurz bevor du auf die Matte bist, dich nochmal, ich weiß gar nicht mehr, was du gerufen hast.
Es ist einfach so ein Schrei. So.
Ja, genau. Da hast du dich selbst angefeuert, angeschrien.
Ja.
Ja, und dann hat es nicht ganz gereicht. Was war der Moment, wo du das realisiert hast, dass es diesmal eben nicht geklappt hat mit der Medaille?
Als ich gefallen bin, habe ich es gecheckt, weil es war da auch Golden Score. Also wieder so jede Wertung zählt und die Chinesin um 3 hat mich saugut überrascht, erwischt. Also man kann es, das war ihr Moment, kann man nicht anders sagen. Und im Fallen dachte ich schon so, Mist, da geht wohl jemand leer nach Hause. Also es war schon ein sehr, sehr bitterer Moment, weil vor allem der Kampf im Vergleich zum Halbfinale viel besser lief und ich das Gefühl hatte, ich fahre denn eigentlich sicher nach Hause. Ja, und dann kam dieser Moment. Das ist Judo, sehr hart manchmal. Ich hatte schon sehr oft die gute Seite bei mir und und so musste ich halt irgendwie die andere Seite, die schmerzliche Seite einmal erleben und gehört leider auch dazu.
Was würdest du denn jetzt sagen? Jetzt sind wir ein Jahr nach den Olympischen Spielen 2024. Was überwiegt, wenn du zurückdenkst? Der Stolz darauf, dass du einfach Fahnenträgerin warst, was eben einfach eine historische Aufgabe ist.
Ja.
Oder doch immer noch der Frust, dass es nicht ganz für eine Medaille gereicht hat?
Ich würde sagen 50-50.
Okay.
Also ich bin immer noch wahnsinnig stolz auf die Fahnenträgergeschichte. Und ja, das wird mir auch niemand nehmen. Und wahrscheinlich kann ich in ein paar Jahren dann noch krasser zurückblicken. Aber es ist halt auch so, dass ich dahin bin, nicht um Fahnenträgerin zu sein, jetzt blöd gesagt, sondern ich bin dahin gefahren, um Gold zu holen. Und am Ende des Tages war es gar keine Medaille. Ich glaube, wäre es jetzt dann Bronze geworden, hätte ich mich genauso gefreut, weil Medaille ist Medaille nach so einem Tag. Aber ja, ich habe mein Ziel nicht erreicht und das, da ist mir dann schon irgendwie traurig darüber, weil ich weiß, dass ich das Zeug dazu habe. Es ist ja nicht so, dass es ein utopisches Ziel war, sondern das ist ein Ziel, was ich auf jeden Fall erreichen hätte können. Aber manchmal ist man noch so, wo man zurückdenkt, denkt so, Mist, man denkt dann so über den Kampf nach und analysiert den und denkt, was hätte ich da besser machen können oder, aber das gehört dazu.
Erst vor kurzem hast du öffentlich gemacht, dass du tatsächlich nach diesem Jahr deine Karriere beenden wirst. Also das Bundesliga-Finale im Oktober wird auch dein Finale sein.
Mhm.
Warum?
Ich habe irgendwie gemerkt, als ich jetzt nach den Spielen ins Training wieder gegangen bin, dass ich nicht mehr so brenne dafür. Also, dass gerade dieser Perfektionismus, so ich gebe jeden Tag 150%, dass da vielleicht halt nur noch die 100% so waren, um es irgendwie so besser zu erklären. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich so ein bisschen laufen lassen, habe ich irgendwie für mich gemerkt, nee, ich glaube, es ist nicht mehr. Also ich will, wenn ich Sport mache, 150% geben, aber wenn ich nicht mehr bereit bin, alles zu geben, wie schneide ich dann bei Wettkämpfen ab? Mhm. Und dann habe ich gesagt, eigentlich sollte man dir gehen, wenn es am schönsten ist. Und mir immer wichtig war, schon früher, habe ich immer gesagt, ich wünsche mir irgendwie, dass ich irgendwann mal aufhöre. Erstens, dass ich es irgendwie fühle, dass ich selber aufhöre und nicht, dass ich irgendwann gebeten werde, aufzuhören, weil nicht mehr gut genug.
Oder so nach dem Motto, mach mal Platz für einen Nachwuchs.
Genau, das war mir wichtig. Und dann dachte ich auch so, ich möchte irgendwie auch positiv und gut in Erinnerung bleiben. Und es gibt so viele tolle Sportlerinnen und Sportler, auch Judokas, die mir ganz groß waren, die aber dann manchmal irgendwie den Absprung nicht schaffen und dann bleiben die gar nicht mehr so in Erinnerung und man vergisst manchmal, was die wirklich alles erreicht haben und das finde ich total schade.
Mhm.
Und deshalb bin ich irgendwie auch dankbar, dass ich das Gefühl jetzt so habe, weil ich weiß, ich höre zu einem Zeitpunkt auf, fast amtierende Weltmeisterin, habe vieles erreicht, habe tolle Medaillen erreicht, so, was will ich eigentlich noch mehr? Klar, olympisches Gold blieb mir verwehrt, aber dafür war ich Fahnenträgerin.
Eben.
Das ist noch viel schwieriger fast
ja, aber ist so.
Zu erreichen. Und genau, und deshalb kann ich, glaube ich, guten Gewissens sagen, ich kann Ende des Jahres abdanken und bleib positiv in den Köpfen.
Und weißt du, was ich finde bei der Fahnenträgersache? Das ist halt nicht nur, das zeigt nicht nur, dass du eine Top-Sportlerin bist und warst, sondern dass du auch menschlich top bist. Mhm. Weil es war nun mal eine Wahl. Da haben sie dich ja nicht nur wegen deiner Sportlichkeit gewählt, sondern auch wegen deiner Persönlichkeit.
Das stimmt, das stimmt. Ja, also es ist wirklich was Besonderes. Und ich glaube, so ist schön, dass ich in Erinnerung bleibe.
So, und was ist der Plan danach? Wie geht's weiter?
Ich kümmere mich erstmal um mein Studium. Also da habe ich jetzt gerade schon wieder ein bisschen angefangen, mehr zu machen.
Du studierst Touristik und Hotelmanagement.
Ja, genau. Genau, Hotel- und Tourismusmanagement heißt der Studiengang. Ja, sehe mich in der Zukunft schon in der Hotelbranche, weil ich da, wie gesagt, als Kind schon oft reingeschnuppert habe. Und dann werde ich wahrscheinlich ein paar Praktikas machen, damit ich auch irgendwie das Arbeiten mal lerne. Nur weil ich studiert habe, kann ich ja noch nichts. Und ja, und dann werde ich mich irgendwo da in der Welt finden, in der Arbeitswelt.
Aber Judo-Trainerin werden? Keine Option. Mm-mm. Vielleicht so hobbymäßig, so ein bisschen.
Ja, vielleicht mal so einmal die Woche so ein Kindertraining könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe auch da gesagt, entweder ganz oder gar nicht. Mm. Und so als volle Trainerin sehe ich mich nicht. Weil ich bin mein ganzes Leben gereist und ich möchte irgendwann ankommen und möchte nicht wieder losgehen und losreisen. Und ich finde, wenn man volle Trainerin ist, dann muss man den Weg auch gehen. Das ist ja auch schön, dann die Kids auf den Wettkampf zu begleiten. Und deshalb habe ich mich dagegen entschieden. Und ich würde auch sagen, ich habe nicht das perfekte Trainergehen. So, ich sehe nicht so perfekt von außen alles. Es gibt so, ja, ich habe Leute in meinem Umkreis, wenn die einen Kampf anschauen, sehen die das irgendwie direkt. Und sehen die Situation und direkt eine Lösung und ich nicht. Und deshalb, ja. Ich bin besser auf der Matte.
Bevor wir jetzt gleich zum Abschluss des Podcasts kommen und darüber sprechen, was du sagst, was du aus dem Sport für dein ganzes Leben gelernt hast, guck mal kurz auf die nächste Folge. In der nächsten Folge besuche ich Manju Wilde. Sie ist Profifußballerin, hat jahrelang als Spielemacherin auch für den ersten FC Köln gespielt, ist mittlerweile für eine Saison nach Portugal gegangen. Darüber sprechen wir. Was hast du für eine Frage an sie, die du mir mitgeben würdest?
Ja, also als ehemalige Kölner weiß ich ja, wie toll es ist, in der Stadt zu leben. Und mich würde interessieren, ob es dir schwer gefallen ist, diese tolle Stadt hinter dir zu lassen oder was du vielleicht vermisst an Köln.
Deine Frage nehme ich auf jeden Fall mit für Manju Wilde. So, jetzt abschließend, was würdest du denn sagen? Du hast gerade schon gesagt, du bist ein Leben lang gereist, jetzt möchtest du endlich mal ankommen. Mhm. Was hast du denn auf deiner Reise durch diese verrückte Sportwelt fürs Leben gelernt?
Eigentlich hatte ich immer so ein Motto, das ist auch tatsächlich der Buchtitel von unserem Bildband, am Ende zahlt sich alles aus. Also ich habe irgendwie gelernt, dass das Leben auch mal eine Achterbahnfahrt ist, aber dass es sich lohnt, immer weiterzumachen, weiterzukämpfen, dran zu bleiben, denn am Ende zahlt sich alles aus. Und so ging es bei mir bis jetzt immer aus und ja, diese Motivation, wenn man einfach ein Ziel hat, da dran zu bleiben, diesen Kampfgeist, den Siegeswillen. Ich würde sagen, das nehme ich auf jeden Fall mit.
Wie würdest du folgenden Satz beenden? Ohne Sport wäre mein Leben?
Boah, ohne Sport wäre mein Leben langweilig. Ja, ich finde, Sport hat bei mir irgendwie, ja, man war immer on Tour, man hatte tolle Leute um sich, hat Freundschaften geschlossen. Also es ist irgendwie... Mein Freund habe ich über den Sport kennengelernt. Also ja, man hat so viele tolle Erlebnisse und Abenteuer hinter sich. Also ich würde sagen, ja, ohne Sport wäre langweilig.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Wenn ihr noch Wünsche habt, wen wir als nächstes besuchen sollen, dann meldet euch gerne über sportschauf@sportschau.de oder über unseren Insta-Kanal sportschauf. Und wie immer an dieser Stelle gibt es noch einen Podcast-Tipp. Dieses Mal passend zum Start der neuen Saison der Fußball-Bundesliga, das Bundesliga-Update. Ja, der Podcast, der bringt euch immer auf den neuesten Stand, falls ihr mal Spiele aus der ersten und zweiten Liga nicht gesehen haben solltet. Und natürlich gibt es für alle Spiele, die ihr vielleicht auch gesehen habt, noch richtig gute Hintergrundinfos. Tobi Schäfer, Anne Hild und Jens Walbrot, die haben für euch die witzigsten Facts zu den Spielen, alle Interview-Highlights und alle Analysen. Also das Bundesliga-Update gibt es für euch in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt, immer montags und donnerstags. Das sind 15 Minuten geballte Fußballkompetenz.